Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.
Der Crucible-Fluch hat wieder zugeschlagen. Der Media Day war unfassbar gut. Tag 1 im Crucible Theater von Sheffield ist gelaufen. Es ist schon wieder so viel passiert. Die WM hat begonnen und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tun wir hier bei Total Clearance mit diesmal Kathi und Chris in unterschiedlichen Ländern. Denn Kathi hat sich gedacht, das lasse ich mir doch nicht entgehen und bin live dabei. Schönen guten Morgen nach Sheffield.
Einen wunderschönen guten Morgen auch. Sheffield, Christian. Das war eine sehr gute Entscheidung meinerseits. Ich will mich ja nicht selbst loben. Nein, es ist so, so, so schön, hier endlich wieder bei der WM live dabei zu sein. Für mich war es das erste Mal jetzt seit 2019 tatsächlich. Die Pandemie hat da auch bei mir einiges durcheinander gebracht. Also es ist herrlich, wieder da zu sein. Es hat sich einiges verändert, aber dann auch wieder gar nicht so viel. Die Traditionen sind uns erhalten geblieben und das Crucible macht einfach so viel Spaß, wenn man, da ist es einfach Gänsehaut pur, da muss man wirklich diese Phrase mal bedienen. Du bist in der absoluten Heimat, im Herzen des Snookers und das merkst du an jeder Ecke, wenn du schon vom Bahnhof herkommst und da diesen super steilen Hügel da hochlatschen musst, aber schon vorbeikommst an den ersten Plakaten, an den ersten Fähnchen, die da so rumhängen. Bisschen schwerer zu erkennen jetzt, weil es ist ja alles beige im Snooker. Wir haben das Rebranding ja mitbekommen vor ein paar Wochen, Monaten. Aber trotzdem, Sheffield Art mit Snooker diese zwei Wochen lang überall und es ist einfach ein Traum dabei zu sein.
Jetzt fehlt nur noch, dass der beige Snooker-Tisch endlich dann auch tatsächlich kommt. Du hast mir gefühlt gestern und vorgestern alle 10 Minuten ein Interview oder irgendwas vom Media Day und irgendwas geschickt von Leuten, die du interviewt hast. Ich dachte, guck die eigentlich auch Snooker? Du hast also ordentlich zu tun gehabt. Wie war denn der Media Day? Du hast gesagt, war ziemlich, ziemlich cool. Ich habe einige Fotos gesehen, mir die Interviews natürlich auch angehört. Ihr werdet sie auch dann gleich und in den nächsten Tagen überhören. Erzähl mal, wie war es beim Media Day?
Ja, also ich bin ja nicht nur zum Vergnügen hier, ne? Deswegen liefere ich gerne. Genau, Media Day war jetzt für mich tatsächlich auch zum ersten Mal ein großes Ereignis. Ich hatte das geschafft, da hinzugehen, weil mit den Flügen und der Anreise und so, es gibt ja jetzt keine Direktflüge nach Sheffield, sondern muss ja über Manchester und dann mit dem Zug weiter und so. Und dieses Jahr hat das geklappt, dass ich rechtzeitig schon vor Ort war. Und es hat sich richtig gelohnt. Ja, ist schon lustig, wie sie da alle sich aufstellen müssen, ne? und ihr Foto gemacht kriegen. Ja, und es ist wirklich, es ist so ein Ameisenhaufen. Dabei sind das die 16 besten Spieler der Welt. Ja, und dann muss man die wieder arrangieren und hier und jetzt lächel doch mal und alles. Also das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Und danach geht es rein ins Foyer und dann ging es wirklich zur Sache. Also, das war schon intensiv tatsächlich. Also kaum bist du da drin, hatte ich schon den Mark Selby vor mir stehen. Ich war die Erste, die Mark Selby interviewen durfte, Christian. Das war ganz besonders für mich. Nice. Dann ging es aber auch schon zack los. Ich hatte quasi meine Jacke noch gar nicht ausgezogen. Da musste ich hier den Mark Selby interviewen. Der war sehr konzentriert, wie man sich auch im Interview merken wird. Also der WM-Mark Selby ist doch nochmal ein anderer Typ als der German Masters Mark Selby, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Und der war sehr, wie gesagt, sehr fokussiert, sehr bei sich, sehr ernsthaft. Aber dann am Abend war er trotzdem im Graduate, ne, in der Bar hat er vorbeigeschaut. Also trotzdem natürlich unser gut gelaunter Mark Selby, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Aber ja, sehr spannendes Interview und dann habe ich mich mal umgedreht und merkte, wow, es wird immer lauter und es wird immer voller und okay, da hinten werden Videos gedreht, da drüben auch, da sitzt der Stephen Hendry und einfach diese Dichte an Topspielern, gespickt mit den SchiedsrichterInnen, die da das Ganze koordinieren und alle zusammenbringen. Ja, also das ist schon was Besonderes und ehrlicherweise auch gar nicht so leicht zu navigieren. Ne? Also Snooker will ja immer globaler werden und sowas. Aber wenn du da nicht, ich sag mal, geflüstertes Englisch mit 1000 Hintergrundgeräuschen verstehst, dann wird das auch tatsächlich ein bisschen schwierig, sich da zurechtzufinden. Also das muss man schon auch sagen. Aber es funktioniert alles. Es bilden sich dann Rudel um die Top-Favoriten, damit die nicht mit jedem einzeln sprechen müssen. Also es ist ein sehr interessantes Ereignis tatsächlich, dieser Media Day. Hat sich total gelohnt, dahin zu gehen, würde ich sagen.
Es gab also ein Rudel rund um Robert Milkins. Das ist schön zu hören. Freut mich. Und wir haben ja auch, du hast ja auch wirklich viel mitgebracht. Und das werden wir jetzt hier heute dann zwischendurch natürlich auch mal begutachten und reinhören. Aber lass uns in den gestrigen Tag reingehen, in Tag 1 der Snooker-Weltmeisterschaft. Und es hat ein Eröffnungsmatch gegeben, das einer Snooker-WM auch würdig war. Man hat ja oft dann so ein bisschen Nervosität dabei, vor allem beim amtierenden Weltmeister. Das war gestern überhaupt nicht der Fall. David Gilbert und Luca Brissell haben sich ein fantastisches Snooker-Match geliefert, und zwar auch ein hochklassiges Snooker-Match. Obwohl viele Fehler dabei waren, gab es eigentlich ein hohes Break nach dem anderen. Und insgesamt einfach ein phänomenales Match. Ein grandioser Start von Luca Brissell, der perfektes Snooker gespielt hat, 2,5 Frames lang. Und am Ende gab es dann tatsächlich auch den Riesen-Turnaround am Abend.
Ja, das war ein Eröffnungsmatch, Christian. Ich sag's dir, ich war ja in der Arena auch für die erste Session. Da hatte ich ein Ticket noch ergattern können. Sogar mit sehr guter Sicht, muss ich sagen. Und das war ein Traum, das war ein richtig gutes Eröffnungsmatch, weil das auch so leicht zum Zusehen war. Ich war ja vor allem natürlich wegen Paul Collier in der Arena, denn der hatte ja sein großes letztes WM-Eröffnungsmatch. Ich habe ja auch mit Marcel gestern schon über ihn gesprochen, mit Marcel Eckert, unserem deutschen Top-Schiedsrichter. Und da hat er auch, finde ich, der Marcel sehr schöne Worte für den Paul gefunden. Also ich kann mich in dem Sinne nur anschließen, dass ich auch den Paul über jetzt Jahrzehnte als wahnsinnig angenehmen Menschen kennengelernt habe. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich für seine Eröffnungssession in der Arena sein durfte und dann ihn supporten konnte auf die Art und Weise, leise, wie man es beim Snooker halt macht. Innerlich habe ich ihn unterstützt. Und ja, es ist ja doch sehr überwältigend, ganz ehrlich, wenn du da für die erste Session drin bist und du siehst so viel, also so viele Eindrücke prasseln auf dich ein. Ist ja auch noch der andere Staff, in dem du doch so halb um die Ecke was mitbekommst, dann die ganzen Kameras und die BBC-Aufnahmen vorher und überhaupt die Atmosphäre und die gemütlichen Sitze. Ja, da träumen wir im Tempodrom immer noch von. Und all das prasselt so auf dich ein. Und dann war das für mich wirklich der perfekte Start, dass da erstmal der Luca Brissell hier so eine 91 gespielt hat und eine 134, weil da konntest du so langsam und angenehm reinkommen in das Match, ohne dass du dich jetzt hier auf große taktische Duelle konzentrieren musstest. Also die ich ja auch sehr gerne gucke, aber verstehst du, so am Anfang, im ersten Frame von der WM oder in den ersten zwei Frames ist so ein schönes Break doch ideal, um reinzukommen. Dem hat sich dann David Gilbert angeschlossen mit einer 70 und einer 77 und es ging halt so immer hin und her. Es hatte eigentlich fast jeder Frame in dieser Session ein hohes Break und meine Güte, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also es war so angenehmes Snooker. Klar waren da Fehler dabei, aber die waren irgendwie nicht schlimm, weil dann ging es trotzdem vom Spielfluss her weiter und der andere hatte dann halt eine Chance. Es war spannend, aber auch nicht zu spannend. Also das war wirklich so eine Wohlfühl-Session zum Reinstarten. Luca Brissell, dem ging es nicht besonders gut. Auch das hat man gesehen, natürlich in der Arena vielleicht nochmal mehr als im Fernsehen. David Gilbert war nicht zufrieden mit sich. Auch das hat man in der Arena bestimmt nochmal mehr gesehen, ja, wenn er sich dann wirklich mit Grausen abgewendet hat. Das siehst du halt richtig gut. Weil der ist ja direkt da. Also das Crucible ist halt wirklich klein. Ne, und das spielt dir da total in die Karten. Also eine rundum gelungene erste Session. Aber abends, heieiei, da deutete sich das Drama erst langsam und dann immer schneller an, nicht wahr?
Ja, das war absolut Wahnsinn. Denn eigentlich insgesamt, über das gesamte Match über gesehen, hatte Luca Brissell dieses Duell komplett im Griff. Er ist ja 2-0 in Führung gestürmt, dann 5-2 in Führung gestürmt. Und diese drei Frames Vorsprung, die hat er sich ja im Prinzip immer wieder geholt. David Gilbert ist ja dran geblieben. Und dann, das was entscheidend war, hat sich viele von den knapperen Frames sichern können. Und als Luca Brissell dann auf 9-6 stellte und Rolf Kalb diesen schönen Spruch im Fernsehen brachte, der letzte Frame ist ja oftmals der schwerste, da konnte man noch nicht unbedingt erahnen, was da noch kommt, aber es war Wahnsinn. David Gilbert, der bis dahin immer wieder unzufrieden mit sich wirkte und im Interview dann nach dem Match auch verriet, dass er ganz der Angry Farmer ein paar Äpfel und Bananen massakriert hat im Interval und ganz sauer war. Super Anekdote an dieser Stelle, finde ich. Und der kam auf einmal zurück. Luca Brecel nutzte seine Chancen nicht mehr, die er hatte, erst im 16. Frame und dann Kati, diese Grüne im 18. Frame, die er verschossen hat, als er eigentlich auf dem Weg war in die zweite Runde. Ich glaube, von der wird er heute geträumt haben.
Du, da ging ein Raunen durch den Presseraum. Also wir wussten gar nicht mehr, was wir anfangen sollen mit dieser Situation. Ne? Also insgesamt, da waren so viele Bälle dabei. Also, es war eine, so eine Dramatik, denn da der Kontrast hätte nicht größer sein können eigentlich als zur ersten Session hin. Also die Leute waren total gefesselt von dem Match und natürlich gleichzeitig in der Bredouille, weil der Abend schritt immer weiter fort und wir hatten kein Ergebnis und die Frage war, kippt das Match noch oder nicht? Und es war wirklich auf Messerschneide. Das ist natürlich nicht besonders angenehm, wenn du deine Zeitungsdeadline hast, die immer näher rückt. Ne? Also da war eine gewisse Anspannung auch im Presseraum, aber vor allem ein Rieseninteresse. Und dann zieht der Gilbert das durch. Also und Luca Brecel aber immer wieder trotzdem noch mit das Ding zu holen. Und dann gibt es wirklich den Entscheidungsframe und plötzlich prasseln all diese Erinnerungen auf dich ein, ne? an die ganzen Niederlagen von Luca Brecel im Crucible, aber auch an letztes Jahr natürlich, wo er auch mit dem Rücken zur Wand dann plötzlich stand im Entscheidungsframe gegen Ricky Walden und das Ding noch gewonnen hat. Ja, und dann, ja, David Gilbert, der ließ dann gar nichts mehr prasseln, ne? Außer ein 65er-Break und dann hat er sich tatsächlich den Entscheidungsframe geholt. Also, was für eine Leistung von David Gilbert und was für eine Ruhe. Also da waren wir nervöser im Presseraum als der David Gilbert in der Arena, muss ich sagen. Also total beeindruckend.
Obwohl er ja dann den Matchball dann auch nochmal verschossen hat, ne? Also das war ja dann auch noch, kam er dann auch noch dazu. Da verschießt er den Matchball und Luca Brecel darf nochmal an den Tisch. Also da dachte ich auch, ey, David Gilbert, ich bitte dich.
Ja, genau. Also auch da, also wie gesagt, wir wussten nicht mehr, was wir überhaupt denken sollen zu dem Match, als wir das da geguckt haben. Das ist auch immer schön, wenn man da so 15 Meinungen bekommt. Ja, nee, den verschießt er, nee, den verschießt er nicht. Also ja, gut, also eins von beiden passierte dann tatsächlich auch. Er hat den Matchball verschossen, aber dann trotzdem danach noch sich das Match geholt. Also Wahnsinn. Aber wirklich dann dieser Auftritt von David Gilbert. Also trotzdem muss ich sagen, bleiben wir vor allem auch seine Zähne in Erinnerung von der Pressekonferenz. Also man merkt ja Leuten so Schönheits-OPs und so weiter doch oft an. Und ich hätte aber gar nicht gedacht, dass das bei Zähnen auch so der Fall ist. Die bewegen sich überhaupt nicht. Das fand ich ein bisschen gruselig. Also David Gilberts Zähne bewegen sich, wenn er spricht, eigentlich so richtig überhaupt nicht. Und das ja wirkte etwas gruselig auf mich, muss ich sagen. Aber ich finde es schön, dass er sich diesen Traum erfüllen konnte. Und er hat wirklich ein sehr gutes Interview gegeben. Beide, auch Luca Brecel, ne? Der wahnsinnig erleichtert wirkte und wirklich auch nicht besonders fit. Aber er will jetzt auch an seiner Fitness arbeiten und sich ein bisschen Ruhe gönnen. David Gilbert möchte eine Obstplantage aufbauen. Nein, möchte er nicht. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber ja, das war wirklich sehr ehrlich, wie er gesagt hat, Freunde, da habe ich auch mal ein bisschen Obst geworfen. Ne? Ja, das kennen wir alle vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht. Aber die Crucible-Umkleiden, die halten das aus. Das Ding steht schon so lange da und wird hoffentlich noch lange hier stehen. Deswegen, ja, da kann der David Gilbert auch mal eine Banane werfen, kein Problem. Und es hat ja was gebracht, offenbar. Er hat ja gewonnen. Also wirklich Hut ab vor der Leistung von David Gilbert. Mehr kann man da gar nicht sagen.
Nee, mehr kann man da wirklich nicht sagen. Und mal sehen, vielleicht hat er ja was ausgerechnet gegen eine Fliese geworfen oder so, die schon mal einen Streit mit Stephen Maguire hatte oder so. Apropos Stephen Maguire, der hat gestern auch gespielt. Der liegt übrigens hinten mit 4-5 gegen Ali Carter. Nicht unbedingt das grandioseste Match, aber ich muss sagen, ich bin bisher ein bisschen enttäuscht von Ali Carter. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Stephen Maguire ist eigentlich der Konstantere bisher.
Ja, und das will was heißen, wenn du mal sagst, Stephen Maguire ist der Konstantere. auf jeden Fall, das ist der mit dem höheren Scoring auch. Ne? Eine 114 hat er gespielt, eine 134, eine 93 auch noch. Also der muss sich eigentlich ein bisschen ärgern, aber das ist auch das Schöne. Wir haben jetzt eigentlich das perfekte Setup für die Abendsession heute. Denn da habe ich auch ein Ticket. Also das heißt, so in meinem Interesse war das jetzt wirklich, dass das Ganze möglichst, möglichst knapp und möglichst aggressiv abläuft. Wir haben schon, Maguire hat, glaube ich, auf den Tisch gehauen, ne? Das hatten wir jetzt schon in Session 1, also da steht mir einiges bevor. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht von den Leuten, die die Tische im Crucible aufgebaut haben, noch einen Schutzhelm oder sowas ausleihe. Ja, das wird wirklich ein ganz heißes Eisen heute Abend. Also ich freue mich total drauf. Meine Güte, na, ha, aber da kann einiges passieren. Bin gespannt. Aber ja, Alicante bisher muss man auch erstmal schaffen.
Ja, liegt 5-4 vorne, wie gesagt, das wird heute Abend beendet. Parallel dazu wird dann auch die zweite Session zwischen Tom Ford und Ricky Walden ablaufen. Auch die eröffneten gestern ihr Duell. Und ja, Ricky Walden ist so ein bisschen immer wieder hinterhergelaufen, hinter einem Tom Ford, der im ersten Frame noch sehr, sehr viel, sehr lange brauchte, um reinzufinden. Aber danach lief es dann durchaus besser, als man es die letzten Wochen von ihm gesehen hat.
Und das ist doch so schön. Wir wollen doch alle, dass der Tom Ford gut spielt im Crucible. Und das hat er dann. Dann kam das Scoring. Wunderbar. Aber dann auch noch am Schluss letzter Frame der Session Ricky Walden 142. Problem ist, das hat gar keiner mitbekommen, weil da haben ja alle auf Gilbert und Luca Brissell geguckt. Ne? Muss ich auch zugeben. Also das Match, ne, das ist mir ein bisschen entglitten dann tatsächlich. Also eigentlich ist ja der Luxus im Presseraum, dass du die ganzen großen Bildschirme nebeneinander hast und beide Matches so schön parallel gucken kannst. Ja, nee, da habe ich dann tatsächlich nur noch eins geguckt. Ja, das tut mir ein bisschen leid für Tom Ford und Ricky Walden. Ich muss es heute nachholen. Eieiei, also ein schönes Match auch irgendwie. Das war so hin und her. Ne? Dann kam mal wieder ein richtig genialer Ball, da mal wieder total versemmelt. Also eigentlich genauso, wie man es von den beiden erwarten würde. Also ich hoffe, dass der Ricky das knapper hier gestalten kann. Aber super schöner Auftritt auch von Tom Ford gerade.
Und vielleicht hast du ja auch Glück und darfst tatsächlich in der Abendsession heute drei Matches gucken, denn dass Zhang Anda und Jack Jones ihr Match heute in der Morgensession beenden, wenn sie so spielen, wie sie es gestern in der Morgensession getan haben, das darf dann mal gehörig bezweifelt werden. Die haben nämlich nur 7 Frames geschafft und von den 7 hat gefühlt jeder Frame so lange gedauert wie 7 Frames insgesamt in einem PTC-Turnier. Also die beiden geben sich ordentlich Zeit, sage ich mal. Und das Problem für Zhang Anda ist bisher, er findet sein Breakbuilding nicht.
Nee, das ist weg, genau. Und wir haben überall gesucht, auch in der Arena, unter den Sitzen. Und ich meine, es ist auch einiges umgebaut worden. Ich dachte, vielleicht ist das vielleicht in dieses LED-Panel eingebaut worden von Kazoo. Also wir haben unser Möglichstes getan, aber es war nicht zu finden. So ein 50er-Break im Crucible wär schon nicht schlecht, wenn er das mal spielen würde. Aber vielleicht hat er das jetzt auch über Nacht gemerkt. Es ist ja heute ein frischer, neuer Tag. Es wird sogar ein bisschen heller, vorhin war es ganz grau. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen blauen Himmel auch zu sehen. Und wer weiß, ob ihn das nicht vielleicht beflügelt. Vielleicht war er auch irritiert, dass er plötzlich als Panda vorgestellt wurde. Dabei ist er doch normalerweise die Mighty Mouse. Also ja, das Crucible, da muss man sich auch einfach ein Stück weit dran gewöhnen. Jack Jones spielte dieses sehr schwierige Spiel bisher mit der Routine von jemandem, der schon, weiß nicht, 10-mal im Crucible war. Der sah aus wie jemand, so wie John Higgins und Mark Williams auf dem Klassenfoto am Media Day. Weißt du, so, okay, das habe ich jetzt echt schon sehr, sehr oft in meiner Karriere gemacht. Jetzt stehe ich schon wieder hier vor diesem Theater rum. Na gut, machen wir es halt nochmal. Also sehr abgeklärt von Jack Jones, fand ich total beeindruckend. Und die haben sich aber auch wirklich alles gegeben. Ne? Sogar den Klassiker, wo Schwarz die Tasche blockiert und dann liegen da alle Roten außen rum. Also die haben nichts ausgelassen an Zucker, das lange dauert. Und deswegen haben sie jetzt halt auch nur 7 Frames geschafft, statt 9. Bin gespannt, wie das heute weitergeht. Auch da bin ich wieder am anderen Tisch, aber bei den beiden weißt du ja eigentlich im Normalfall, dass da noch was, dass du nach dem Ende des eigentlichen Matches an Tisch 1 da noch was sehen wirst. Ne? Kein Problem.
Ja, also ob die heute ihr Match beenden können, mal gucken. Also am ehesten spricht es dann wohl doch für ein Stück für Jack Jones, der ja letztes Jahr bei seinem Debüt es auch ins Viertelfinale geschafft hat. Also vielleicht gibt es hier die erste große Überraschung dieser Weltmeisterschaft, wenn man mal David Gilbert gegen Luca Brissell gestern ausklammert. Das letzte Match, was gestern auch begonnen hat, beziehungsweise am Nachmittag begann das, war das lang erwartete und also mit Hochspannung erwartete Duell zwischen Judd Trump und Hossein Wafai. Und ich sag mal so, Judd Trump führt hier erstmal so erwartbar mit 6-3. Wir hören erstmal kurz in sein Interview rein, was er am Media Day gegeben hat.
A lot more belief this year than last year. how would you describe him as your draw? Some people sort of say hand grenade, nuclear bomb in the draw. What would you say about him?
That's a good draw for me, I think. I played him 2 years ago and I played well. I won comfortable. I think he plays the game the right way. I'd rather play him than maybe someone that's a little bit slower and can get bogged down and maybe only play 7 frames in a session or something like that. So for me, it's kind of, I think it plays into my hands. We both play this a similar game, and I've just got to go out there and back myself that I'm better than him at doing it.
Obviously, when you come here, people always expect you to probably go on and lift a title in these major events. Does that expectation weigh heavy on you?
Not really. No, I think I've already had an amazing season. I think, obviously, with the season that Ronnie's had, he's still going to come in the favourite. So I think for me, I know what I'm capable of. I think I have a lot more belief this year than maybe even the last 2-3 years, I think. And I think to me, I'm in a lot more positive mindset. And rather than hoping I play well, I kind of know I'm going to play well. So it definitely eases the pressure, and you kind of feel a lot lighter out there knowing that you're going to perform.
Just last one for me. So have you come here in previous years in more hope than expectation sometimes?
Yeah, definitely. The year I reached the final, I wasn't playing well. Last year, I wasn't playing well at all. So I think you can kind of tell with the attitude mentally and maybe the mood that you're in. I feel a lot happier and more positive this year. And I think this year, I feel like I can enjoy it again, like maybe when I was 21 or when I reached the final, rather than kind of go out there and be stressed out and look like I'm not having a good time. So I think for me, just going out there and hopefully play some good shots, get the crowd on my side and see what we got.
You've said you want to be a multiple world champion, do you know what I mean? There's a few people say, unless you've won a second or a third, you're not going to be regarded as one of the greats. How much are you motivated by that? And how much do you want to do it for your legacy?
I mean, it is a tough one because I don't pay a lot of attention to... I kind of go on what I think has been good, and to win 5 events in a season, 6 events in a season, I think is much harder than winning a world championship at the end of the season for me. So I'm someone that would rather only go home 4 or 5 times not winning the title rather than 16 times but winning the world. It's not a nice feeling losing. So I think obviously the world is special. I think all the greats have managed to kind of dig in it and win it multiple times, and you're just kind of hoping after winning it once, the sooner you can get back into the thick of things, it's obviously better. So you don't want to go, I don't know when the prime is in snooker anymore, but I feel like I'm somewhere there or thereabouts over the past 4 or 5 years, and I don't want to be coming back here not having maybe the same self-belief as what I do now.
You've had a brilliant season. What's clicked for you? Because I know you had that purple patch a few years ago. Yeah. And you couldn't obviously always sustain it, could you? What's clicked this season? What's going to change?
I think just the confidence is back, and I think a lot of the times I've enjoyed my snooker again. I think any snooker player will tell you, maybe with some of the interviews they do, that it's very tough after you lose and stuff to keep positive, and everyone at some point seems to have wanted to retire and stuff like that. I don't think I've gone that far just yet, so I haven't been driven totally mad just yet, but it's definitely spells. I think when you're able to win a tournament early in the season, I definitely feel like that's a huge thing, and I think the players that don't, it gets so tough in the tournament, seem to come thick and fast, that you go from one to another and you're not winning, then I think it can mentally kind of drain you on where you're at. This season, obviously winning 3 in a row, but my season was kind of complete early on, and I'm able just to kind of enjoy the rest of it.
Okay, war jetzt nicht ganz so kurz, aber ein sehr lockerer Judge Trump, und das erklärt dann vielleicht auch, warum Hossein Wafai hier trotz eigentlich exzellenter Leistung mit 3-6 hinten liegt.
Ja, also der Judge Trump, der hat wirklich auch Eindruck gemacht auf mich beim Media Day. Der wirkte ruhig, der wirkte freundlich, der wirkte entspannt, der wirkte positiv, der wirkte ausgeruht. Also lauter gute Sachen, und die hat er auch direkt auf den Tisch gebracht in seinem Match gegen Hossein Wafai, der sich nicht viel vorzuwerfen hat. Also wenn du im Crucible eine 138 spielst, na, dann hast du dir eigentlich nicht viel vorzuwerfen. Vielleicht hättest du Maximum machen sollen. Aber gut, das ist, naja, Mäkeln auf hohem Niveau. Also Hossein Wafai hat tolle Statistiken auch gehabt, tollen Loch-Erfolg über die gesamte Session hinweg. Aber dass halt der Judge Trump gegen den du schwer nur gewinnen kannst, wenn überhaupt. Ja, der ist noch nicht bei seinem A-Spiel angekommen. Also auch Leute, da habe ich Leute getroffen, die wirklich in dem Match auch in der Arena saßen. Und naja, also das war noch nicht der A-Spiel-Judge-Trump und trotzdem einfach Next Level. Und das hat mir jemand erzählt, der sich selbst fast mal fürs Crucible qualifiziert hätte, in der letzten Runde gescheitert ist, jetzt auch schon vor mehr als 25 Jahren. Aber trotzdem immer spannend, sowas auch zu hören von Leuten, die selbst sehr, sehr gut Snooker spielen, die dann den Judd Trump eben live und in Farbe vor Ort sehen, was halt doch nochmal was anderes ist als am Fernseher. Also Hossein Rafai hat wirklich wenig falsch gemacht in dem Match, paar wenige Bälle verschossen, sieht man kaum in der Statistik, aber Judd Trump, der hat die in einen deutlich sichtbaren Vorsprung auf dem Scoreboard verwandelt. Ja, ein Traum von Judd Trump, und der ist noch gar nicht mal richtig warm. Es ist total beeindruckend.
Wirklich beeindruckend. Und ja, Hossein Rafai, es zieht sich durch seine WM-Statistik. Der hat nicht unbedingt Glück in den ersten Runden. Entweder Ronnie O'Sullivan, Judd Trump oder Ding Junhui. Also das wird nicht unbedingt einfacher für ihn, trotz exzellenter Leistung. Liegt er mit 3-6 hinten. Heute geht's weiter natürlich mit 4 Entscheidungen insgesamt und 2 Matches, die beginnen werden. In der Morgensession gibt's wahrscheinlich die Entscheidung zwischen Zhang Anda und Jack Jones. 5-2 führt dort Jack Jones. Und gleichzeitig startet eins der tollsten Duelle und vielleicht auch eins der schlimmsten Duelle dieser Weltmeisterschaft für viele Snooker-Fans. Max Selby gegen Joe O'Connor. Und Kati, du hattest Max Selby auch im Interview am Media Day. Da hören wir mal rein.
Okay, Mark, thanks so much for being here on our German podcast, Total Clearance. So, how are you feeling on Crucible Eve?
Yeah, it's always exciting to come back here, you know. I've got a lot of good memories over the last few years. So, it's exciting. Biggest thing for me is just to come here and try and enjoy it, you know. Obviously, this season's been quite tough. I feel as though mentally I've not been in a great place on and off the table. So, it'd be nice to just come here and enjoy it and try and put in a good performance.
So you're playing against Joe Connor, and you've recently played him in the very important Championship League final.
Yeah.
Does that make any difference? Does that affect how you're thinking about the match at all?
Not really, but it's probably a horrible draw for both of us, you know, both being from Leicester, both good friends. I think me and Tom Ford was probably the two people who probably didn't want Joe, for obvious reasons, because you want him to go good in the tournament as well, and one of us is obviously going to lose. So it's difficult, but you know, when we're out there, obviously we're both professionals, we're out there trying to do our best, and whoever comes out on top wins a match.
Yeah, so on our podcast, my co-host Chris and I, we're also big fans of both of you, so this is sort of our favorite and least favorite match as well. So when you're playing at the Crucible, is there any specific situation on the table or any specific favorite shot that you have that sort of reminds you that, yeah, that's why I've been world champion so many times?
I'm not sure about favourite shots. I suppose the one that really sticks out in my mind was against O'Sullivan in the final, when I potted the green along the black cushion to go up for the brown, because once I potted that, I knew I had a chance to become world champion for the first time. But you know, the Crucible's always tough. It doesn't matter how many times you've been here or how many times you've won the event, you still get them pre-match nerves before the first round.
Right, so we've been talking a lot about snooker tournaments, and there's been a lot of discussion about what makes a good tournament. So could you comment on that, please? What makes a perfect tournament for you? Because it seems like in recent interviews, some of the players have different priorities than the fans, obviously, and it seems a bit hard to balance for the future of snooker.
Yeah, I just think it's personal preference, really, for the players in general. Some people love the Crucible, some people don't, because they think it's probably not enough space around the tables, I suppose, or because it's the World Championships, a lot of things are going on off the table outside of playing, where some of the lower ranked tournaments, it's a lot more relaxed and they see this as probably a bit more intense. But for me, I mean, I think the venue is great. I don't think it's the best venue when it's a two-table setup, because I do think it's quite tight. But when you get to the semi-final stage, I don't think there's no better venue.
Thank you. So this is also a special Crucible event this time, because it's the last one for Paul Collier as a referee. He'll remain a tournament director. So do you have any comments about him as a referee? And he's been around for most of your career, obviously.
Yeah, I get on well with Paul, you know. Obviously, he's a great guy, a great referee, and an even better person, you know. So I just want to wish him all the best for this year. I know he's doing the final. I'm sure he'll enjoy that. And I'm glad he's still staying involved in our game, being a tournament director, because he's great at his job, and we need him in our sport.
Thank you. So there's this trend going around where people suddenly this year start calling the Crucible the Cruise. Any comments on that?
No, I think they, it's just same as everything. People just shorten people's names. Like my friends back home, they call me Selbs. They don't call me Mark. So I think people just shorten things just because they're, probably because they're lazy. They can't say Crucible.
All right, final question. So is there anything you love particularly about Sheffield outside of the Crucible? Any favourite restaurants or places to be or walks to go on?
I just think Sheffield in general is a great city just all round. I mean, it's even more special when the Crucible's on, you know, because it seems to have a bit of a buzz around the place, especially for the 2 weeks when the World Championship's on. Meadowhall, the big shopping centre, is an amazing place. If you've not been to see it, there's so many shops. It's a great, and some great restaurants there. So I just think Sheffield as a city is one of my favourites.
Thank you so much, Mark, and all the best for the match against Joe. We're crossing our fingers for both of you.
Oh, bless you. Thank you. Take care.
Ja, auch Max Helby, also sehr entspannt. Und Kathi, die Snooker-Gemeinde ist, glaube ich, ein bisschen gespalten bei dem Duell heute.
Ja, also ich meine, selbst unser Podcast ist gespalten bei dem Duell heute, ne? Also ich meine, ich gönne es ja dem Joe O'Connor auch, aber ich freue mich schon sehr, den Max Helby zu sehen. Also muss ich schon sagen, wegen dem habe ich das Ticket gekauft. Jetzt nicht wegen dem Joe O'Connor, aber da wusste ich auch nicht, dass er spielt. Also Joe O'Connor hat sich qualifiziert und ich freue mich total einfach jetzt auf das Match. Und ich meine, das Allerbeste ist ja, dass jetzt auch noch Marcel Eckert das Match schießt. Das heißt, ich habe jetzt Joe O'Connor, Max Helby und Marcel Eckert alle an einem Tisch. Also ich meine, besser kann es eigentlich gar nicht laufen, außer dass halt einer am Schluss ausscheidet. Aber Marcel wird es nicht sein, so viel wissen wir. Auf geht's ins Crucible zu diesem Traum- und Albtraum-Match gleichzeitig.
Na dann ab. Heute Nachmittag gibt es dann die Entscheidung bei Judd Trump gegen Hosseimer Fall. Judd Trump führt 6-3. Parallel wird Sean Murphy gegen Liu Haotian beginnen und am Abend ab 20 Uhr gibt es Ali Carter gegen Stephen Maguire die Entscheidung und Tom Ford gegen Ricky Walden die Entscheidung. Das war's von uns. Tag 1 des Crucible ist gelaufen. Kathi und Chris sagen Tschüss. Bleibt dran für die gesamte Weltmeisterschaft, die wir für euch hier covern werden. Bis dahin. Tschüss.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.